Ohne eine entsprechende sorgfältige Prüfung kann man ja den ganzen Nachhaltigkeitskäse eigentlich vergessen.
Gemeinsam finden wir den Weg zu nachhaltiger Unternehmensführung.
Deswegen ist dieses Greenwashing ja noch so erfolgreich.
Da kommt viel Veränderung auch auf den Berufsstand zu.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcasts. Heute zu Gast Viola Möller, Partnerin für Sustainability Services bei der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Patrick Welte, Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana. Hallo Patrick und Viola.
Hallo.
Hallo.
Ja, dieser Podcast porträtiert ja nicht zufällige Projekte, sondern ist immer daran interessiert, regelmäßige Zusammenarbeiten zwischen Forschung und Praxis aufzugabeln und anderen Menschen davon zu berichten. Und da ist natürlich eine naheliegende Einstiegsfrage, warum das in eurem Bereich besonders wichtig ist. Also warum ist es wichtig, dass Menschen wie du, Viola, aus der Praxis mit Menschen wie dir, Patrick, aus der Forschung sich zusammensetzen und gemeinsam an etwas denken? Könnte man ja meinen, ist vielleicht da mal weniger wichtig, da mal mehr wichtig. Warum ist es in eurem Zusammenhang von besonderer Wichtigkeit?
Ich glaube, in unserem Bereich, nämlich im Bereich der Nachhaltigkeit, ist es besonders deswegen wichtig, weil es eine interdisziplinäre Thematik ist, ja, weil wir ganz viele verschiedene Wissensträger brauchen mit verschiedenen Hintergründen, weil es aber auch noch eine relativ neue, verhältnismäßig neue Disziplin ist, wo wir auf der einen Seite auch in der Praxis noch ganz viele Erfahrungen sammeln. Was ist denn eigentlich nachhaltige Unternehmensführung? Wie setze ich das um? Wie messe ich das? Wie berichte ich darüber? Ja? Und gleichzeitig aber ja in der Forschung und Lehre sich angeschaut wird, was macht die Praxis? Wie könnte die Praxis es vielleicht auch besser machen? Aber eben auch Impulse an die Praxis gibt, an denen man sich orientieren kann, wenn ich Hilfe für die Umsetzung brauche. Und das ist für mich einmal das inhaltlich interdisziplinäre, aber auch der interdisziplinäre Angang, wenn man so sagen will, ja, das interdisziplinäre Denken, wie man diese Transformation, über die wir ja häufig sprechen im Nachhaltigkeitsbereich, eben auch unterstützen kann und wie wir das, der Patrick oder ich, in unseren verschiedenen Rollen tun und eben gemeinsam vielleicht sogar noch besser tun können.
Ja, wenn ich das kurz ergänzen darf, also die Betriebswirtschaftslehre, und ich bin ja nun ein Professor für BWL, ist ja eine anwendungsorientierte Wissenschaft, also keine Grundlagenforschung, die wir betreiben. Das heißt, wir nehmen Herausforderungen, Probleme aus der Praxis auf und versuchen auch Handlungsempfehlungen abzuleiten, nicht nur für die Praxis und Forschung, sondern auch für den Gesetzgeber, weil unsere Thematik, das Thema der Rechnungswesen im weiteren Sinne, Wirtschaftsprüfung oder Unternehmensführung, ist in den letzten Jahren sehr stark von Regulierung geprägt, von Nachhaltigkeitsregulierung. Wir werden da ja wahrscheinlich heute auch noch drauf zurückkommen. Der Druck ist sehr, sehr groß. Vor dem Hintergrund müssen wir da auch Handlungsempfehlungen ableiten, denn Brüssel und Berlin machen auch nicht immer alles richtig und da sind auch nicht immer Ökonomen und Ökonominnen damit drin in diesen ganzen Arbeitskreisen, die entsprechend diese Themen sehr gut betreuen können. Deswegen haben wir eine große Verantwortung, sowohl aus der Praxissicht als auch aus der Forschungssicht, auf aktuelle Regulierung zu reagieren und auch natürlich diese Interdisziplinarität, die Viola ansprach, auch zu leben. Denn Ökonominnen und Ökonomen müssen sich auch anderen Sachverstand ins Haus holen. Also das werden wir auch heute noch, schätze ich mal, diskutieren, welche nicht ökonomischen Expertisen wir eigentlich benötigen, um dieser Nachhaltigkeitstransformation entgegenzukommen.
Das heißt, ihr merkt den Bedarf ja aus einem klaren Nicht-Vorhandensein von dem, was ihr euch eigentlich wünschen würdet. Also ihr merkt, dass einfach noch eine gewisse Expertise in gewissen Bereichen fehlt, vielleicht auch eine gewisse Vorschriftstreuheit oder beziehungsweise eine Expertise auch von Menschen, die diese Vorschriften aussprechen. Patrick, du hast gesagt, Brüssel macht auch nicht immer alles richtig. Also ist es eher auch aus eurer Perspektive vielleicht teilweise ein Frust oder irgendwie eine Unzufriedenheit dann im Kontakt irgendwie, Viola, bei dir mit Kunden, wo du merkst, okay, die haben das einfach noch nicht so auf dem Schirm, oder Patrick, bei dir, dass du sagst, also das Ergebnis kann ja irgendwie nicht stimmen, wenn die Forschung, aus dem das Ergebnis irgendwie kommt, nicht alle Bereiche auf dem Schirm hat, die da irgendwie mit reinspielen sollten. Also woran fällt es euch am meisten quasi auf, dass da noch was gemacht werden muss? An welchen Stellen eckt ihr am meisten an?
Also wenn ich da anfangen darf, was ich so beobachte in den letzten Jahren, die Betriebswirtschaftslehre hat eine nicht so gute Lobby in Deutschland, als Wissenschaft wahrgenommen zu werden. Da gibt es Wissenschaften wie die Juristen, wie die Volkswirten, die entsprechend näher dran sind an den entsprechenden politischen Entscheidungsträgern. Wir sind im Prinzip nur häufig dann so nachgelagert, die wir angehört werden. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir auch entsprechend Berlin und Brüssel sagen, welche Dinge momentan schieflaufen, wo Gesetze falsch gepolt sind, wo wir entsprechend auch noch Gesetzeslücken haben und wo wir auch natürlich überlegen müssen, dass wir gerade in einer Multikrise sind und natürlich die Unternehmen auch nicht überreguliert werden. Ich meine, wenn wir Marktversagen feststellen, müssen wir eine Regulierung machen, aber wir dürfen die Unternehmen auch nicht überfordern. Und in diesem Trade-off bewegen wir uns ja. Und viele Unternehmen stöhnen momentan ja sehr unter den Regulierungen, Stichwort Lieferkettengesetzgebung oder entsprechend, was Viola ansprach, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo man Prozesse aufbauen muss, wo man Datensysteme entsprechend aufbauen muss. Das ist gerade auch für mittelständische Unternehmen, die ja auch Viola häufig betreut und prüft, eine Riesenherausforderung, weil Ressourcen fehlen, weil Kenntnisse nicht genug da sind, weil man auch nicht alleine alles machen kann. Man muss sich die Expertinnen von außerhalb einholen. Und das ist ja ein Thema, was uns die nächsten Jahre bewegt und natürlich mit großen, großen Erwartungen von den Stakeholdern verknüpft ist. Und man will ja nichts falsch machen. Greenwashing wollen wir ja alle nicht.
Und ich würde es vielleicht gar nicht als Frust bezeichnen, Henrik, sondern einfach ein hohes Maß an Unsicherheit und wo wir in unseren verschiedenen Disziplinen auch gefragt sind, für Diskurs zu sorgen, um über den Diskurs Sicherheit oder ein Sicherheitsgefühl, ein Verständnis für die Themen zu generieren. Und aufgrund der Komplexität, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ja, die ja von Klima und Klimawandel bis hin zu Corporate Governance reicht, dazwischen die ganzen sozialen Themen in der Lieferkette, im eigenen Unternehmen, ethische Themen und Fragestellungen auch. Die Bandbreite ist so groß, dass man natürlich auch, so wie Patrick sagt, so viele verschiedene Experten braucht an verschiedenen Stellen, die man sich zusammentragen muss, ja, in der Betriebswirtschaft, in anderen Disziplinen, aus der Praxis und wo man dann auch sagen muss, einfach, da sind dann vielleicht auch manchmal Regulatoren in Berlin oder Brüssel auch sehr weit weg von der Realität und haben auch selber naturgemäß, das ist ja gar kein Vorwurf, sondern liegt ja in der Natur der Sache, dieses breite Wissen nicht, sondern brauchen dann eben Impulse aus der Wissenschaft, aus der Praxis, um dieses Wissen auch dorthin zu tragen, um dann nicht zu einer Überregulierung zu kommen, so wie Patrick sagt, sondern zu einer Regulatorik, die wirklich auch Veränderung im positiven Sinne fördert und nicht, wo die Latte so hoch liegt, dass ich als Unternehmen entweder versuche, drunter durchzukommen, ja, das wäre ja dann das Thema Greenwashing, bewusst die Latte unterschreiten oder eigentlich gar nicht erst loslaufe, weil ich weiß, die Latte liegt für mich viel zu hoch, ich reiß die sowieso. Ja, wären ja beides Effekte, die nicht gewollt sind, sondern ich glaube, man muss, und das haben wir natürlich beim Mittelstand, der ja immer auch sagt, ne, das ist alles handfest und pragmatisch, da haben wir, glaube ich, einen guten Ansatz zu sagen, naja, man muss Wege finden, wie man wirklich in eine Umsetzung kommt. Und diese Wege findet man aus meiner persönlichen Überzeugung heraus sowieso immer am besten im Team. Und im Team heißt hier auch im Team verschiedener Disziplinen.
Jetzt möchte ich aber doch gerade nochmal auf euch als Personen eingehen, weil das war jetzt, glaube ich, ein allgemeiner Überblick und auch eine Einschätzung für die Situation, was ja wichtig ist als Ausgangspunkt. Aber ja, wir haben ja eben euch spezifisch eingeladen als ja ein bisschen Vertreterin auch des Themas. Was macht ihr denn so in eurem Alltag? Also aus was besteht euer Alltag, als dass ihr darauf Einfluss nehmt? Das ist, glaube ich, noch was Schönes zu wissen, als dass man sich ein bisschen plastischer im Bild im Kopf machen kann.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, dass du sagst, darauf Einfluss nehmen. Das hoffe ich natürlich, dass ich Einfluss nehme. Das ist ja das, was mich auch motiviert. Und wie nehme ich Einfluss? Ja, ich bin, kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, Überzeugungstäterin. Das heißt, ich bin überzeugt, habe ich gerade gesagt, dass man nur im Team wirklich Veränderung schafft, dass wir Veränderung brauchen, Das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, da kann man sich das Klima angucken, da kann man sich die Flutkatastrophe angucken, da können wir uns soziale Ungerechtigkeiten angucken, die weiter zunehmen, auch in Deutschland massiv weiter zunehmen. Das heißt, Veränderung muss es geben. Ich bin von Hause aus auch Betriebswirtin, wenn es auch schon ein paar Jahre her ist, das Studium, aber auch überzeugt davon, dass ich durch wirtschaftliches Handeln nur das schaffe. Also die reine altruistische Denke und wir geben alles auf und keiner konsumiert mehr, das funktioniert nicht. So sind wir Menschen nicht gepolt. Und wenn kein Geld da ist für Transformation, kann ich auch nichts positiv verändern. Ja. Also muss ich gucken, wie nehme ich die Wirtschaftsakteure mit, eine positive Veränderung zu steuern und anzustoßen. Und das versuche ich in meinem Berufsalltag. Ja, das versuche ich, indem ich täglich mit Unternehmen spreche, indem wir Schulungen geben, auch vor Unternehmensvertretern, vor Aufsichtsräten. Patrick hat das Stichwort Corporate Governance vorhin ja schon erwähnt. Indem wir aber auch Unternehmen helfen, zu identifizieren, welche Hebel habe ich denn in meinem Wirtschaftsmodell? Ja, das Stichwort Materialität mal viel einfacher ausgedrückt. Wo habe ich Möglichkeiten, eine positive Veränderung für mich als Organisation, weil ich Geld spare für Ressourcen, weil ich meine Mitarbeitenden besonders gut an mein Unternehmen binde? Ja, wo habe ich diese positiven Effekte? Wo gibt es aber auch Effekte, die auf mich wirken? Es gibt einen bestimmten Rohstoff irgendwann einfach gar nicht mehr und dann kann ich gar nicht mehr weiter existieren. Dann kann ich auch keine Löhne mehr zahlen. Ja, also all diese Dinge zu durchdenken, zu antizipieren und darauf dann auch Strukturen aufzubauen, wie ich diese Themen steuere. Die Berichterstattung steht dann natürlich irgendwann ganz am Ende, weil über Berichterstattung mache ich mich bekannt. Es sind gesetzliche Anforderungen. Aber Berichterstattung hilft natürlich auch in meiner Diskussion mit Investoren wieder etc. Ja, das ist ja der Kreislauf der betriebswirtschaftlichen Dinge sozusagen. Das alles ist Teil meiner täglichen Arbeit. Mich hat letztlich mal jemand gefragt, eine Bewerberin, wie sieht denn so euer Standardtag aus? Da bin ich froh zu sagen, den gibt es nicht. Ja, deswegen habe ich vielleicht auch diesen Beruf gewählt. Es ist genauso wie das Thema Nachhaltigkeit breit ist, ist auch unser Arbeitsalltag, mein Arbeitsalltag, sehr breit in all seinen Facetten und jeder Tag ein bisschen anders. Aber es geht immer wieder darum, zu überzeugen und zu helfen, zu verbessern, sich zu verändern im Positiven.
Was mich so ein bisschen bewegt hat, diesen Weg zu gehen. Ich bin also im April bin ich 10 Jahre an der Leuphana und komme eigentlich aus einer Betriebswirtschaftslehre, eine Ausbildung, ein Studium, die sehr klassisch war, also ohne Nachhaltigkeiten. Als ich nach Lüneburg kam, und die Lüneburger Uni hat ja seit vielen, vielen Jahren so einen Leuchtturm für nachhaltiges Wirtschaften, da ist mir das erste bewusst geworden, wie wichtig es ist, im Rahmen der Forschung, aber auch im Rahmen der Lehre, die Themen stark zu verzahnen, also nicht ein Ethikmodul zu haben am Ende des Semesters oder des Studiums und die anderen Themen bleiben so oldschool, sondern es muss in die Disziplin, in die Funktion der BWL hineingetragen werden. Was hat das mit dem Finanz- und Rechnungswesen zu tun, mit dem Marketing, mit der Personalauswahl? Das versuchen wir seit vielen, vielen Jahren auch, das stärker in die Lehre zu integrieren. Da hatten wir auch ein sehr, sehr langjähriges Projekt, was wir finanzieren konnten durch das MWK aus Hannover. Wir hatten entsprechend viele Forschungsprojekte dazu. Und ich merke, dass die Studierenden einfach unheimlich drauf abfahren auf diese Themen. Die wollen nicht einfach nur das klassische Rüstzeug des Rechnungswesens oder Personalwesens hören, sondern was hat das mit Umwelt und Nachhaltigkeit und sozialen Themen zu tun? Und ich glaube, da haben wir als Hochschullehrerin einfach die Verantwortung, diese Themen auch in der Bildung und der Ausbildung den Studierenden näher zu bringen, weil das ist entsprechend das höchste Gut für Veränderung, dass man Wissen aufbaut, dass man Dinge auch verändern kann, nicht Angst vor irgendwelchen Dingen hat, weil man fehlende Fachkenntnisse hat. Und man muss einfach die Dinge, wie Jürgen auch sagt, im Unternehmen verändern. Das heißt, wir bilden Studierende aus, die nach dem Bachelor und dem Master nicht nur bei der Viola anfangen können und als NachhaltigkeitsberaterInnen oder PrüferInnen fungieren können, sondern auch in die Unternehmen selber einsteigen, in die Fachabteilung und da auch Veränderungsprozesse antreiben und auch vielleicht noch nicht nachhaltige Chef und Chefinnen überzeugen, doch eine andere Strategie zu implementieren, sich doch auf die Klimaneutralitätszielsetzung einzuschießen. Und ich glaube, ohne Wissensaufbau können wir da gar nichts erreichen.
Habt ihr denn das Gefühl, dass Menschen, die sich auf so ein Studium einlassen oder eben, Viola, wie du ja gerade sagtest, dass du eine Person im Bewerbungsgespräch hattest, die gefragt hat, wie sieht denn so ein Standardtag aus? Habt ihr denn das Gefühl, dass mittlerweile die nächste Generation in diese Branche kommt mit dem Gefühl und mit dem Wissen, ah, okay, das ist so, da verändert sich was? Oder kommt das dann eben erst im Studium und die Leute sind so, wow, was gehört, das gehört noch dazu, so cool, dass ich das jetzt mitkriege, hätte ich jetzt gar nicht in meinem Curriculum erwartet oder eben in meinem Jobprofil?
Also ich glaube, die Studierenden von heute sind sehr viel sensitiver und aktiver in den Nachhaltigkeitsthemen, als wir es sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es in der Gesellschaft unheimlich präsent ist. Wir hatten früher auch die Diskussion. Ich weiß, als ich in den 80ern Kind war, da gab es Sau und Regen und Tschernobyl. Aber es war nicht so präsent wie jetzt. Und der Druck ist ja auch viel, viel größer mit Blick auf die ganzen Regulierungen. Ne? Also die Klimaschutzgesetze und so weiter. Und das trifft ja auch diese Generation massiv in ihrem, Juha hat es angesprochen, Konsumverhalten, in dem Investitionsverhalten, wenn man Geld anlegen will. Also ich glaube, es trifft das ganze Leben und es wird uns sehr, sehr stark verändern in allen möglichen Lebenssituationen. Und ich glaube, das ist klar, dass deswegen auch Absolventinnen aus der Schule, aus der Ausbildung, die zu uns kommen, im Bachelor und Master, von uns verlangen, ihr müsst uns da ausbilden, ihr müsst uns da entsprechend informieren. Und auch wenn wir Betriebswirtschaftslehre studieren oder vielleicht Finanzberatung machen wollen oder Nachhaltigkeitsberatung, uns ganz genau sagen, was hat das eigentlich mit Klima und mit sozialen Themen zu tun. Und das ist einfach wichtig. Und das hatten wir früher nicht, da bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, Viola, als du BWL studiert hattest vor Jahren, ob das schon so integriert in der Lehre dabei war. Ich konnte das nicht von mir sagen und ich hatte deswegen auch gar kein solches Bewusstsein, dass wir als Betriebswirtin da auch wirklich viel verändern können. Ich hatte gedacht, das machen dann die Umweltökonomen oder die Physiker, die Biologen, die modellieren was. Aber ich kann da eigentlich gar nichts machen, wenn ich ein Buchhalter bin oder ich bin ein Marketingstratege. Ich habe da gar keine Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, wichtig zu zeigen. Ich kann auch als Einzelner in diesem Unternehmen, obwohl ich nur ein kleines Rädchen im Getriebe bin, meinen wesentlichen Beitrag auch beitragen zu dieser entsprechenden Nachhaltigkeitstransformation. Das ist wichtig, glaube ich.
Ja, also das würde ich absolut auch so sehen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen von der Regel, ne? Und genauso wie sich nicht alle jungen Leute heutzutage irgendwo auf irgendwelche Straßen kleben, sind sicherlich auch nicht alle jungen Betriebswirtschaftsstudenten absolute Nachhaltigkeitsfreaks. Das glaube ich nicht. Aber im Grundtenor, so wie Patrick sagt, ist die Wahrnehmung eine ganz andere. Und das sieht man ja auch heute, und das bekomme ich ja auch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen bei uns im Haus mit, ob es dann in der Steuer ist oder auch im Rechtsbereich, ja, oder auch in der klassischen Wirtschaftsprüfung, die alle sagen, mein Bewerber fragt mich nach dem Sinn der Tätigkeit. Und das ist was, also ich habe im Studium noch im Abschluss gelernt, wie viel ich dann wohl bitte im ersten Jahr an Gehalt verhandeln soll, was auch nicht unwichtig ist, auch für die jungen Leute heute nicht. Das ist definitiv auch so. Aber die Sinnfrage hat keiner mit uns diskutiert und hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut, die zu stellen. Ja? Und heute, wenn ich die nicht befriedigend beantworten kann, dann verliere ich auch den Wettbewerb um diese Mitarbeitenden und um die Bewerber, ganz klar.
Jetzt interessiert mich natürlich, was du sagst dann.
Was ich sage? Ich kann immer nur aus meiner eigenen Überzeugung heraus sprechen, dass man eben auch gerade im Kleinen, so wie Patrick das gesagt hat, eine Möglichkeit hat, Dinge zu verändern zum Besseren und dass man durch die Position auch als Prüfer, ja, das, wo es gar nicht nur darum geht, Sachen abzuhaken und zu gucken, sind auch alle Rechnungen da, sondern intelligente Fragen zu stellen, Prozesse zu hinterfragen, dadurch Optimierung auch anzustoßen, zu sagen, naja, das Finanzielle muss mit dem Nicht-Finanziellen zusammenspielen, weil das langfristig, nachhaltig hat ja auch was mit langfristig zu tun, wenn ich es übersetze, ein Überlebens, das der Organisation sichert, ja, bedeutet dann wieder, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dann kann ich auch Gehälter zahlen, dann kann ich auch Steuern zahlen, dann bin ich auch ein Corporate Citizen, dass das eben zusammengehört. Und das kann ich für die Wirtschaftsprüfung zeigen und für die Beratung kann ich eben natürlich dann auch sagen, dass ich durch Überzeugungen, das macht total viel Spaß, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, oh, Nachhaltigkeit, ja, ist doch immer nur das ganze Klima und jetzt kommen sie mir auch noch mit Frauenquote und so. Natürlich, diese Reaktionen bekommen wir und dann ist man im Diskurs mit dem Ansprechpartner über Wochen, manchmal über Monate und irgendwann merkt man, ich habe ein bisschen was an Überzeugung hinterlassen. Ja, es ist doch nicht nur die Frauenquote, sondern er versteht oder sie versteht, da habe ich einen Geschäftssinn und dann mache ich das aus Überzeugung, weil es mir einen Mehrwert liefert. Und das sind für mich persönlich, und das versuche ich natürlich auch rüberzubringen, meine Begeisterung dann, die Momente, wo ich sage, das lohnt sich. Und dann stoße ich im Kleinen auch Veränderungen an. Und ich sag mal, im Kleinen, wir sprechen demnächst von 15.000 berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland, ja, die sich alle mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen muss. Das finde ich ist schon gar nicht mehr so klein. Ja. Aktuell sind es etwa 500. Das heißt, 14.500 aus dem Mittelstand kommen dazu, die wiederum dann ihre Kunden oder ihre Lieferanten ansprechen mit diesen Themen. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall einen Schneeballeffekt. Und dann wird aus dem Kleinen auch irgendwann was Größeres.
Das heißt, wann würdest du diesen, oder lässt sich so einen Punkt markieren, wo dann der Funke so überspringt? Weil gerade, ja, ich stelle es mir vor, man kommt aus dem Studium oder ist vielleicht gerade im Studium und dann eben dieser Gedanke von, hey, du kannst als kleines Rädchen in dieser Maschinerie sowas verändern. Das ist ja manchmal so sehr abstrakt und entsprechend abstrakt auch die Frage, aber so könnt ihr irgendwie so einen Punkt markieren, wo ihr merkt, so da springt der Funke so regelmäßig bei Leuten über, dass die Leute verstehen, so was dahinter steckt oder dass ihr merkt, so da ist jetzt der Groschen gefallen, da habe ich eine Person so abgeholt mit dem, was sie tun können, weil ja genau eben die Sinnfrage, die ja dahinter steht, eben was kann ich tun, das begleitet ja wahrscheinlich viele Menschen irgendwie im Leben, ob es jetzt im Nachhaltigkeitsbereich, Betriebswirtschaftslehre oder sonst wo. Dieser Gedanke, okay, was kann ich tun? Und das lässt sich ja wahrscheinlich nicht an einem so einem spezifischen Punkt markieren, aber wenn ihr da Gedanken zu habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die teilt.
Also ich glaube, wichtig ist zu erwähnen, dass, das hatte ja Viola auch schon so ein bisschen versucht anzudeuten, es ist nicht nur das Fachwissen, was wichtig ist für jemanden, der nach dem Studium fertig ist und entweder bei Viola anfängt oder in der Industrie in einer Fachabteilung. Es ist auch die Selbstreflexion, die ich habe, zu sagen, was kann ich eigentlich schon, was kann ich nicht. Deswegen die Teamarbeit ist unheimlich wichtig. Das ist uns auch in der Leuphana sehr wichtig. Und das wird wahrscheinlich Viola auch unterschreiben können. Es ist in der Regel keine Einzelarbeit mehr, wo man ganz allein in seinem Kämmerchen sitzt und dann irgendwelche Dinge macht, sondern man muss in einem Team, was interdisziplinär ist, sich sagen, was kannst du? Und dann muss man gucken, wo sind seine Schwächen auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht zu sagen, ich kann alles und ich kann alles alleine, sondern man muss entsprechend sich gegenseitig ergänzen. Und deswegen ist das toll, wenn man ein Team findet, was divers aufgestellt ist, wo man verschiedene Kompetenzen zusammenfinden kann und dass man in einer Diskussion, einem gemeinsamen Austausch, ich glaube, das ist das gute Erlebnis, viel mehr erreichen kann, als alleine da vor der großen Mauer entsprechend oder Wand zu sitzen. Und das ist einfach auch das, was glaube ich, so wichtig ist auch, diese Kompetenz zu bekommen, in einem Team zusammenzuarbeiten, ein Team auch zu führen irgendwann oder entsprechend auch zu moderieren und entsprechend dann auch zu wissen, aha, ich habe noch ganz viele Herausforderungen, also lebenslanges Lernen. Bei den Themen, die wir haben, muss ich wirklich sagen, in den letzten Jahren, wir können eigentlich täglich nur noch lesen und uns weiterbilden. Es ist zu viel momentan. Und man sollte nicht aus dem Studium rausgehen mit dem Denken, jetzt habe ich einen Abschluss, ein Siegel, Bachelor und Master, ich habe jetzt alles gelernt und die nächsten 20 Jahre bin ich fit. Das kann man leider vergessen. Das macht ja auch Spaß, wenn man sich immer wieder neu eindenken muss. Man hat eine Methodenkompetenz erlernt, deswegen macht man ja auch ein Studium, um entsprechend nicht nur bulimie-lernmäßig da irgendwas auszukotzen in der Klausur, auf Deutsch gesagt, sondern eben Methodenkompetenz zu bekommen, Problemlösungskompetenz zu bekommen. Und bei vielen Herausforderungen kennen wir noch nicht die Patentlösung. Da suchen wir noch in den nächsten Jahren nach den guten Leistungsindikatoren, nach den Daten, Messgrößen. Und ich glaube, wenn man diese Einstellung hat, macht das auch unheimlich Spaß, was zu bewegen, gemeinsam zu bewegen.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es ist auf dem einen dieses, ich glaube, Patrick hat es gerade Selbstreflexion genannt. Ich würde auch sagen Eigenverantwortung, also die Leute wirklich auch relativ zügig in eine Verantwortung für ihre natürlich immer erreichbare Aufgabe geben. Ich kann jetzt keinen Berufsanfänger direkt vor einen DAX-Vorstand stellen. Ich glaube, wird auch derjenige in den seltensten Fällen glücklich. Ja, aber zu sagen, naja, wir bereiten für einen DAX-Vorstand beispielsweise einen Vortrag vor und du hast einen eigenen Anteil daran und als Teil des Teams und du bringst dein Spezialwissen aus deinem Studium, aus deinen extracurriculären Aktivitäten bringst du ein und jemand anders bringt was anderes ein. Und am Ende haben wir als Team ein tolles Ergebnis geschaffen, was dann wiederum jemanden überzeugt. Ja, jemanden auch, den ich so für mich alleine in meiner Juniorenposition hätte nicht überzeugen können. Und dann sieht man, glaube ich, recht eindeutig, dass man eben was bewirken kann, zusammen mit seinem Anteil, den man liefert. Ja. Und das ist so eigentlich meine Erfahrung, dass es in dieser Konstellation Teamwissen, aber auch Eigenverantwortung für das Team, ja, weil es immer klar ist, das ist keine Einbahnstraße, ich kann mich nicht nur auf ein Team verlassen, sondern ich muss auch was einbringen, dass das eigentlich das ist, was Spaß macht auch, weil man dann auch viel schneller Erfolge hat, als würde man so für sich alleine sitzen und hätte die Erwartung, naja, ich muss das jetzt auch alles können alleine. Ich habe ja ein Studium fertig, jetzt muss ich das irgendwie rocken. Das haben wir ja heute nicht mehr. Ja, wie Patrick sagt, das Wissen und die Themen sind so vielfältig. Ich weiß ja auch nicht alles. Ja, also ich hatte heute Morgen genau noch auch zum Thema Prüfung die Frage von dem Team, was machen wir da eigentlich, warum müssen wir das da ausfüllen? Und ich musste tatsächlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich muss es mir selber nochmal anlesen. Ich habe es lange nicht gemacht. Ich schaue es mir nochmal an. Und ich finde, das ist was auch ganz wichtig ist, dass jeder, egal auf welcher Position er sich befindet, sagt, ich habe da eine Lücke, ich freue mich, wenn ihr mir helfen könnt, das schaffen wir zusammen oder man ne, eignet es sich nochmal an. Und das ist ja auch ein Teil von Nachhaltigkeit, finde ich, ganz, was man oft im Unternehmen begegnet, wo das Ressentiment des Unternehmensvertreters häufig davon kommt, weil diese Unsicherheit, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Wo kommt das her? Unsicherheit erzeugt Widerstand. Ja, wenn ich was nicht weiß, sage ich lieber, ich will mich damit auch gar nicht, das brauche ich nicht, ich will das nicht. Und wenn man das überwindet und sagt, das ist okay zu sagen, ich habe da eine Lücke, ich weiß es heute noch nicht, aber gemeinsam finden wir den Weg zu nachhaltiger Unternehmensführung und dann zur Berichterstattung, ist das auch oft das, was den Gegenüber auch abholt, ja, den Kunden, um dann ja diese Barriere eben zu überwinden und doch eine Offenheit für Veränderungen zu schaffen.
Ja, das fand ich jetzt gerade einen schönen Einschnitt mit der Nachfrage und du musst es selber nochmal nachschauen, weil das ist ja auch ein Vorteil, unabhängig davon, aus welcher Branche oder aus welcher Perspektive der Mensch dann kommt, einfach neuen frischen Wind in den Segeln zu haben, wo dann Routinen hinterfragt werden, weil wenn ja man seit 10 Jahren eben Wirtschaftsprüfung so und so macht und dann stößt die Frage, du, Viola, warum müssen wir das jetzt spezifisch da ausfüllen, hätte ja auch sein können, dass, also jetzt war es dann gut, du hast es geprüft und hast gedacht, okay, deswegen macht immer noch Sinn, weiter geht's, aber hätte ja auch sagen können, dass du sagst so, stimmt, das machen wir irgendwie jetzt, haben wir letzten paar Male so gemacht, so, das macht jetzt aus der Perspektive gar keinen Sinn mehr, warum machen wir das noch? Eine Frage, die man sich dann vielleicht alleine nicht gestellt hätte und das ist vielleicht dann auch ein Vorteil an so anderen Perspektiven, unabhängig davon, woher sie kommen. Aber mich interessiert dann doch, woher die Perspektiven denn kommen. Also jetzt haben wir viel darüber geredet, ja, Nachhaltigkeitsperspektive mit der Wirtschaft zusammen, aber sind das dann eher so Zusatzkompetenzen? Also sind es dann meistens BWLerinnen, die sich im Studium darüber hinaus weitergebildet haben? Oder ist es wirklich so, dass dann an einem Roundtable Nachhaltigkeitswissenschaftlerinnen, Betriebswirtschaftsstudierende oder ehemals Betriebswirtschaftsstudierende Menschen sitzen und dann zusammenschmeißen, was so an ihrem Wissen, was ihrem Wissen geht? Oder wie groß muss dann wirklich die Schnittmenge sein in der Auseinandersetzung? Also müssen es eher dann Nachhaltigkeits Forscherin mit einem wirtschaftlichen Hintergrund sein oder eben Betriebswirtschaftsmenschen mit einem ökologischen Hintergrund? Oder ist es dann wirklich, dass aus allen Welten das Beste zusammengeworfen wird? Also wo seht ihr so den Trend?
Also ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich meine, wenn ich an meine Lehrveranstaltungen denke und wir haben da vorne ja ein interdisziplinäres Arbeiten, wir sind ja auch in vielen Seminaren mit anderen Fakultäten zusammen, mit anderen Major-Studierenden, die ganz was anderes studieren als jetzt Ökonomie. Aber im Kern, die Personen, die ich ausbilde im Bachelor, Master oder in der Promotion, das sind per se ja im Kern Ökonominnen, die entsprechend aus einem ganz soliden Fundament des Finanz- und Rechnungswesens, und das ist auch wichtig zu erwähnen, wir brauchen auch diese Kompetenz künftig weiterhin und sie darf uns nicht verloren gehen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht, wir haben zwar ein Masterprogramm, was sich nennt Management and Sustainable Accounting und Finance, soll aber nicht heißen, dass man jetzt nur noch Sustainability macht und die ganzen Finance-Themen, klassischen Finance-Themen über Bord wirft. Das geht nicht. Also als Management-Studierender oder als BWLerin muss man das solide Rüstzeug an klassischem Rechnungs- und Finanzwesen als Basis haben, um dann auf der Basis sattelfest zu sein für Umwelt und soziale Integration von solchen Fragestellungen. Also das ist was, was mir sehr wichtig ist, wo wir häufig auch eine Erwartungslücke haben oder auch eine unterschiedliche Einschätzung, dass man jetzt sagt, ich möchte eigentlich mit dir nur noch über Klima diskutieren und über Diversity, aber Buchhaltung ist unwichtig. Nein, es ist nicht unwichtig. Es läuft irgendwann darauf hinaus, ist meine feste Überzeugung, dass wir viel stärker zu einer integrierten Steuerung von Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen kommen müssen und dass auch der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer irgendwann hoffentlich eine integrierte Prüfung auch durchführen kann. Das heißt also links den klassischen Finanzbericht, wo das Jahresergebnis aufgetragen ist, der Jahresgewinn, und auf der rechten Seite eben im Lagebericht die ganzen Nachhaltigkeitsinformationen, und dass die auch zusammengeführt werden und gemeinsam gesteuert werden auf Ebene des Vorstands. Dazu muss man beide Expertisen haben. Ob jetzt jeder in gleichförmiger Weise diese beiden Expertisen haben muss, das entsprechend ja noch eine andere Diskussion. Aber als Betriebswirt, wenn ich jetzt ein Studium absolvieren möchte in der Betriebswirtschaftslehre, im Bachelor oder Master, muss man dieses, was wir auch damals, wie Ulla und ich, im Studium hatten, dieses Rüstzeug weiterhin unheimlich gut drauf haben, um dann entsprechend als Add-on diese neuen Themen, in Anführungsstrichen, mit zu integrieren. Das ist komplexer geworden als früher, es ist mehr geworden als früher, das muss ich auch dazu sagen. Also man kann nicht sagen, es ist einfacher geworden, es ist herausfordernder geworden, es macht, glaube ich, mehr Spaß, weil es Themen sind, die wirklich einen Impact leisten und die auch wichtig sind für die Veränderung der Gesellschaft. Aber es kommen immer mehr Themen dazu. Und ich glaube, was ich so mitnehme aus den letzten Jahren, aus meiner Erfahrung der Bachelorstudierenden und Masterstudierenden, dass die eine Informationsflut haben und gar nicht mehr richtig selektieren können. Es prasselt so viel auf sie ein und es wird ja durch die sozialen Medien komplett verschärft und diese Halbwahrheiten oder kurzen Nachrichten bei Twitter und so weiter. Man weiß eigentlich gar nicht, wie kann ich diese ganzen vielen Informationen zusammenlegen und was ist eigentlich die wesentliche Information, die ich brauche für mein Studium. Da hatten wir es früher, Will und ich, noch nicht so in dieser Fülle zu tun. Wir waren froh, dass wir Informationen bekamen aus irgendwelchen Büchern oder Zeitschriften. Jetzt ist das alles so vielfältig und auch natürlich von der Qualität her so unterschiedlich. Es gibt ja auch so viele Fake News, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und man sollte entsprechend schon solide Quellen haben für die Recherche. Aber nochmal entsprechend auch einen Punkt gebracht, ich glaube, das ist wichtig, dass man eben diese Vernetzung auch herstellen kann im Studium. Und dass es auch wichtig ist, eben, dass man sagt, wenn ich Nachhaltigkeitsberatung machen möchte, muss ich idealerweise auch ein tiefgreifendes Verständnis haben von der finanziellen Lage des Unternehmens, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir uns befinden.
Absolut. Und ich glaube, gerade auch heute noch muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt in Unternehmen gehe, mit Unternehmern und Unternehmerinnen spreche, sind das ja meist auch noch klassische, altgediene, ja, BWLerinnen. Und mit denen muss ich auch auf eine gewisse Art und Weise eine Sprache sprechen. Also wenn ich da jetzt jemanden hinschicke, der nur Ökologe wäre, ja, dann und ohne betriebswirtschaftliches Know-how, dann werden die beiden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Und wenn ich nicht auf einen gewissen gemeinsamen Nenner komme, dann kann ich auch wiederum keine Überzeugungsarbeit leisten. Ja, das ist ganz klar so. Und das andere, was Patrick sagte, ich muss ein Grundverständnis haben für die Komplexität und die Vernetztheit der Dinge. Ja, wenn ich an dem einen Hebel drehe, ist ja toll, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus Diversität predige, wenn ich aber dadurch meinen Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kann, weil der Theologe, der Mathematiker und die Biologin halt zusammen kein Auto bauen können, dann hilft mir das auch nichts. Ne? Also und das muss ich schon verstehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder in seiner Disziplin eben auch also BWLer, auch ein Verständnis von ökologisch-sozialen Themen haben, ja, und ein Geoökologe, wenn er denn, ne, nicht nur rein tiefgreifend in diesem Bereich tätig sein will, sondern auch etwas breiter im Nachhaltigkeitsbereich, eben auch ein betriebswirtschaftliches Verständnis. Und wenn ich jetzt aus meiner Aufsicht durch vor allen Dingen Bewerbende und Lebensläufe sehe, dass an Universitäten ja eben auch diese diese Schnittmengen immer mehr vertreten sind. Ja, es ist, wie Patrick auch von der Leuphana berichtet, Hardcore nicht mehr einfach nur noch durchgezogen wird, sondern man durchaus viel mehr noch nach links und rechts guckt, finde ich das sehr, sehr begrüßenswert und glaube ich, das ist das, wo wir hin müssen und was eben auch spannend ist, was aber auch teilweise bekomme ich manchmal den Eindruck, noch mehr im Vordergrund stehen muss, ist diese Methodenkompetenz. Wirklich schon ganz früh, und ich habe zwei kleine Kinder, 6 und 8 in der Grundschule, dass die jetzt schon eigentlich lernen, auch zu unterscheiden, wo bekomme ich Informationen her? Wie bewerte ich diese Informationen? Ja, sind das Fake News? Ja, nein. Darf ich mich nicht nur auf kurze Schnipsel verlassen, sondern muss ich auch noch tiefer greifend mal was nachlesen? Und auch da die Fähigkeit auch an den Hochschulen zu vermitteln, naja, ich kann mich auch mal auf einen 8-seitigen Text einlassen, der vielleicht Statistikelemente hat, ja, der verschiedene Blickwinkel einnimmt, etc. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommen wir zu einer sehr großen Oberflächlichkeit, wo ich ein bisschen Sorge habe, ob wir dann noch uns um die richtigen Themen auf die richtige Art und Weise eigentlich bemühen oder ob wir uns nur noch mit den Buzzwords gegenseitig einen um die Ohren werfen. Und das hat dann, glaube ich, auch keinen langfristigen, nachhaltigen Effekt im Sinne einer Transformation.
Gibt es denn bei dieser ganzen Informationsfülle einen gemeinsamen Nenner, auf den sich alle berufen können? Weil ich habe mir gerade vorgestellt, eine Person, die jetzt nicht so im Thema ist, die könnte sich ja fragen, woran wird denn entschieden, ist das Unternehmen jetzt nachhaltig genug? Haben wir in den und den Bereichen genug gemacht? Also gibt es da quasi die eine Charta der Vorschriften, okay, an den und den Punkten können wir jetzt das Unternehmen ausrichten und wenn wir halt den und den Score oder die und die Zahlen erreicht haben, dann haben wir es geschafft, dann sind wir nachhaltig genug. Gibt es da diese eine Sache, auf die man sich beziehen kann? Viola schmunzelt, ich vermute, das bedeutet schon nein. Patrick schüttelt auch den Kopf.
Nee, gibt es nicht, Punkt. Also es gibt ganz viele Punkte, an denen man sich sicherlich orientieren kann. Ein grundsätzlichen Gedankenfehler hätte ich jetzt aber auch in dem, was du gerade gesagt hast, Henrik, nämlich, Bitte. Es gibt ja nicht, das Unternehmen ist jetzt nachhaltig genug. Also das ist ja leider schon der erste Frustpunkt. Es gibt nur nachhaltiger aus meiner Sicht. Ja, das heißt, du musst immer einen Vergleichspunkt haben. Stelle ich meine Produkte umweltverträglicher her? Kann ich die besser recyceln als das Produkt in der Vorgängerversion? Habe ich jetzt Arbeitsbedingungen, die das Thema Arbeit und Leben besser miteinander verbinden und so weiter und so fort. Das heißt, Nachhaltigkeit wird nie einen Endpunkt haben. Also das ist immer eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das kann man positiv oder negativ sehen. Das hängt von der persönlichen Einstellung, glaube ich, ab. Aber schon allein das ist ja das erste Denkkonstrukt, was man aufbrechen muss. Und dann, ja, leider muss ich mich mit verschiedenen Rahmenwerken, Standards, und das versucht die EU ja jetzt noch weiter zu konkretisieren, damit man mehr Vergleichsmöglichkeiten auch hat. Aber ich muss mich aktuell mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, abhängig von meiner Industrie, von meinen Wirtschaftstätigkeiten, von meiner Größe, meines Reifegrades. Das macht es nicht einfacher. Jetzt könnte ich sagen, gut für uns als Berater, ja. aber nein, Spaß beiseite. Das ist komplex, das verstehe ich. Aber ich glaube, man muss einfach auch anfangen. Ja, wie mit allem im Leben, sage ich den Unternehmen, gehen Sie die ersten Schritte, fangen Sie mal an. Es gibt auch per se, das ist ja das Positive wieder, kein richtig oder falsch, sondern man kann sich ein Stück weit selber orientieren, selber bauen. Es muss nur nachvollziehbar sein, da kommt dann der Prüfer in mir durch und begründbar und belegbar. Ja. Und dann ist auch der Weg linksrum oder rechtsrum völlig in Ordnung. Einfach mal loslaufen.
Wir haben das vielleicht noch zu ergänzen, noch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja selber nicht legal definiert. Und wir haben, glaube ich, in der internationalen Welt über 60 Nachhaltigkeitskonzepte und ganz, ganz viele verschiedene Datenbanken, die ESG oder CSR Performance messen. Es ist nicht vergleichbar. Man muss auch dazu noch sagen, dass Nachhaltigkeitskommunikation, Nachhaltigkeitsleistung unheimlich stark branchenspezifisch ist. Das heißt, man kann nicht Unternehmen untereinander so gut vergleichen, wie man es vielleicht in der Finanzwelt bei einem Cashflow oder bei einem Jahresergebnis noch machen kann. Hier ist es ganz stark davon abhängig, ob man ein Umwelt- intensives, sensitives Unternehmen ist oder nicht, ein produzierendes Gewerbe ist oder eine Bank. Also ich glaube, das ist so heftig, auf Deutsch gesagt, da sollte man schon so ein bisschen dämpfen, die Möglichkeiten künftig über alle Kämme diese Nachhaltigkeitsscores miteinander zu vergleichen. Und wir haben momentan leider nicht eine Datenbank, wo wir alle Nachhaltigkeitsinformationen vorfinden. Man muss es zum Teil sehr, sehr mit viel Aufwand aus den Unternehmensinformationen zusammenklauben. Und da arbeitet die EU ja auch dran, eine Datenbank zu schaffen, wo die ganzen Nachhaltigkeitsinformationen gebündelt, kostenlos zur Verfügung stehen, wo alle Stakeholder sich das angucken können. Da sind wir noch nicht. Und deswegen ist dieses Greenwashing ja noch so erfolgreich in der Unternehmenspraxis, weil auf der einen Seite die Datenpunkte noch nicht ganz quantifizierbar, objektiv sind und an einer Stelle einsehbar sind. Und das Thema der Verlässlichkeit. Also wir müssen, glaube ich, auch noch mal ganz stark betonen, welche große Aufgabe der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer bei der künftigen Sicherstellung der Verlässlichkeit dieser Nachhaltigkeitskommunikation hat. Also ohne eine entsprechende sorgfältige Prüfung kann man ja den ganzen Nachhaltigkeitskäse eigentlich vergessen, auf Deutsch gesagt, weil die Solidität der Angaben in Frage steht. Der Kapitalmarkt muss sich auf eine geprüfte, verlässliche Nachhaltigkeitskommunikation verlassen können, wo möglichst kein Greenwashing drin ist. Sonst hat diese Information entweder gar keinen Wert oder sogar einen negativen Wert, dass man eben diesen nicht traut und entsprechend dann doch irgendwelche selber irgendwelche Recherchen entsprechend betreibt. Aber viele haben nicht das die Zeit und auch nicht die Ressourcen. Die müssen auf dieses Urteil künftig auch des Abschlussprüfers, der Abschlussprüferin vertrauen. Und da waren ja letzte Woche auch einige reißerische Zeitschriften und Zeitungsbeiträge dazu. Also ich möchte es ja gar nicht kommentieren, es wurde ja hier betont, Wirtschaftsprüfer als Helden der Transformation. Natürlich müssen die Abschlussprüfer mithelfen bei der Transformation. Ob es dann die Helden sind, wird sich dann natürlich herausstellen. Ob die auf einem neuen heißen Stuhl sitzen, wie das dann so beschrieben wurde, müssen wir auch nochmal sehen. Aber es ist klar, da ist eine riesen Erwartungshaltung gegenüber dem Berufsstand verbunden. Und ich hoffe, dass sie es richtig gut machen und dass sie auch dazu beitragen, dass die Verlässlichkeit gestärkt wird und dass der Kapitalmarkt und andere Stakeholder einfach dem vertrauen können, was die Unternehmen über Umwelt und soziale Dinge berichten.
Was sich ganz gut zeigt in dem, was Patrick gerade sagte, ist immer, ne, alles hat zwei Seiten einer Medaille. Also auf der einen Seite würden wir uns natürlich gerne als Helden sehen. Ja. Hilft auch wiederum, junge Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und zu begeistern. Von daher, schön wäre das. Und das ist sicherlich was wir auch mit viel Motivation und Energie anstreben. Auf der anderen Seite, absolut, sitzen wir im selben Boot. Die Erwartungshaltung an dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ist mindestens ähnlich hoch, wenn nicht sogar noch höher, als an denen der berichtenden Unternehmen selbst. Das muss man ganz klar sagen. Und auch das ist was, wenn es wieder um Überzeugung geht. Ja, wenn ich mit Mandanten spreche, sage ich auch, das ist A, das Gesetz habe ich mir nicht ausgedacht, aber B, wir sitzen jetzt im gleichen Boot und lassen Sie uns schauen, dass wir das in Ihrem und in unserem Sinne so professionell gestalten, weiterentwickeln, dass Sie davon profitieren und ich nicht in Misskredit gerate, ja, weil ich hier was testiere, was nicht Hand und Fuß hat. Und dadurch einfach gemeinsam, und da sind wir wieder bei dem, was heute schon so häufig angeklungen ist, bei dem Thema Team und gemeinsam Dinge weiterentwickeln, das ist auch das, was dann Spaß macht, wenn ich sehe, dass die Bemühungen des Unternehmens von mir als Prüfer honoriert werden können, indem ich ein Testat ausstellen kann und dann auch wieder honoriert werden am Finanzmarkt beispielsweise durch, ne, gute Finanzierung, günstige Finanzierung, durch das Gewinnen neuer Mitarbeitenden etc. Ja. Aber es ist etwas, da kommt viel Veränderung auch auf den Berufsstand zu, viel Weiterentwicklung und wieder der Bedarf, sich auszutauschen, den eigenen Blickwinkel zu erweitern, sowohl vorne bei den Studierenden in der Ausbildung als auch lebenslanges Lernen bei denen, die heute schon im Arbeitsmarkt aktiv sind. Manche schreckt das aber sicherlich auch ab, wie es immer mit Veränderungen ist.
Das heißt, da kommt noch viel auf uns zu und um den Herausforderungen gerecht zu werden, die mit Sicherheit nicht alle auf einmal und auch nicht alle alleine gelöst werden können, habt ihr uns heute ein bisschen dazu erzählt, wie man sich darauf vorbereiten kann und wie man dem entgegenwirken kann, was die Kompetenzen sind, die man dafür braucht und ja, vielleicht auch die Berufszweige, von denen wir in Zukunft noch mehr hören werden, sein werden. Und ja, dafür vielen Dank für diesen Einblick in euer täglich Brot und in eure Gedankenwelt, Viola und Patrick.
Danke an dich, Henrik. Es wird nicht langweilig. Wir freuen uns. Dankeschön.